es gibt immer wieder Leute, die wollen der Bibel übel. Sie suchen mit Vorliebe solche Stellen heraus, die angeblich widersprüchlich sind. Das hier wäre eine solche. Ich nehme an, das fällt uns schon auf, dass hier der Apostel Paulus unlogisch ist. Wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid, übrigens wieder ein Hinweis auf seine Gegenwart und Abwesenheit, also nicht bloß wenn der Lehrer in der Klasse ist, nicht abschreiben, sondern auch wenn er nicht da ist, dann auch nicht abschreiben. Schaffet, dass ihr selig werdet. Die Aufforderung wirket aus, haben wir in der Übersetzung in der Elberfelder gelesen. In der Zürcher Übersetzung heißt es, müht euch. Schaffet. Und dann schließt unmittelbar an mit dem Wörtlein denn. Das Wörtlein denn begründet etwas. Leitet einen Begründungssatz ein. Gott ist, der in euch wirkt, beides das Wollen und das Vollbringen. Was stimmt jetzt? Also wie gesagt, wenn jemand der Bibel übel will, dann nimmt er diese Stelle und sagt, aha, da haben wir einen Widerspruch. So ähnlich wie man Paulus gegen Jesus ausspielen kann angeblich. Denn Jesus hat gesagt, wer an mich glaubt, kommt nicht ins Gericht. Er ist vom Tode zum Leben durchgedrungen. Und der Apostel Paulus schreibt dann später kühn und keck, wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden. Ja, wer hat jetzt recht?
Beide.
Ja, und hier der Paulus. Was stimmt? Schaffen? Oder Gott wirkt? Auch beides. Ja, wir möchten in der Bibel all diese Dinge, so kann man eigentlich weitermachen, all diese Dinge gern in unser logisches System hineinbringen, um nicht zu sagen hineinzupressen. Und das, was uns dann logisch einleuchtet, das schlucken wir, das kapieren wir und das nehmen wir dann auch im Glauben an. Und all das, was unserer Logik nicht passt, das glauben wir dann nicht oder wie. Als ob unsere Logik das Filter wäre für unseren Glauben. Das kann ja gar nicht sein. Oder als ob unser Verstand, um das noch zu erhärten, als ob unser Verstand sozusagen der Maßstab wäre für das, was ich glaube. Ich habe einmal in einem Rundfunkvortrag den Satz gehört, nachdem es klar ist, dass der moderne Mensch, der ja immer wieder vielseitig beschworen wird, als ob der moderne Mensch so ganz anders wäre als die von früher, das ist ja auch so ein Ding, so eine Einbildung. Nachdem es klar ist, dass der moderne Mensch, also der heutige Mensch, der moderne Mensch, nur noch das glauben kann, was er versteht. Da kam eine entsprechende Auslegung. Ich habe damals gleich im Anschluss dran, als ich das gehört habe im Radio, einen Naturwissenschaftler gefragt, sprich einen Arzt. Ich habe ihm so meine Meinung gesagt, oder was er denn dazu meint. Er sagt, das stimmt nicht. Sofort, prompt sofort, das stimmt nicht, sagt er als Arzt. Wir also mit unserer Logik, mit unserer großartigen Einbildung, als ob unsere Gehirnwindungen in der Lage wäre, das, was glaubensmäßig erfasst und erlebt werden kann, sozusagen zu filtern. Und nur das, was durch dieses obere Sieb hindurchgeht, das stimmt dann für uns. Das kann ich akzeptieren. Bitte, denken wir nicht, das sei so weit hergeholt. Es gibt nicht wenige, die so glauben, in Anführungszeichen das Wörtlein glauben, die so glauben. Dann ist der Glaube, dieser so geartete Glaube, nichts anderes als eine Sammlung von Lehrsätzen, die man dann bejaht. Und die ich nicht bejahen kann, die streiche ich dann einfach. Also fällt die Jungfrauengeburt einfach unter den Tisch, weil ich das nicht verstehen kann. Bitte, so glauben viele. Also, das war es ein bisschen ein Ausflug, das hochgetraben, sagt man, das Exkurs zu der Sache mit dem angeblichen Widerspruch. Unlogisch. glaube, Adolf Heller hat es sehr betont und mit ihm oder vor ihm auch schon welche. Man kann es getrost wiederholen und nachsprechen, das ist nicht unlogisch, sondern das ist überlogisch. Wir dürfen doch nicht die Einbildung haben, als ob wir die göttlichen Dinge und die Zusammenhänge, die mit Gottes Wirken und Walten zu tun haben, als ob wir die einfangen könnten mit unserem Verstand. Das ist eine Anmaßung. Ich bin nicht der Meinung, dass der Apostel Paulus nicht gewusst hat, was er da schreibt. Und dass er nicht selber empfunden hat, dass das eigentlich logisch nicht stimmt. Aber er hat mit dieser Formulierung in diesem Brief eingefangen, was das Gottesverhältnis eines Glaubensmenschen bedeutet und mit sich bringt. Und dass es in der Tat so ist, dass hier zwei Seiten wirksam sind und wir nicht die eine gegen die andere ausspielen dürfen. Das hat es immer wieder gegeben. Und bis in unsere Tage hinein fällt man entweder nach links oder nach rechts. Weil wir schlecht in der Lage sind, uns in diesem Spannungsverhältnis zu bewegen. Denn das ist ein Spannungsverhältnis. Mit einem Fremdwort eine Polarität. Die bleibt. Die können wir nicht auflösen. Mir hat einmal in einem Gespräch, weil es ja um die Frage der Logik ging und da wird ja vor allem während der Zeit des Studiums immer wieder heiß diskutiert und da spießt man ja solche Fragestellungen auf, auch mit Vorliebe. Mir hat einmal in einem Gespräch gut geholfen, dass die Antwort kam, wie ist es nun jetzt eigentlich? Ich sage dann gleich die Antwort. Gott wirkt das Wollen und das Vollbringen, ja, wo bleibt dann die Sache denn mit meinem Willen? Wenn Gott das Wollen und Vollbringen wirkt, dann bin ich ja Marionette. Blindes Ausführungsorgan, oder wie ist das? Dann hat der Gesprächspartner gesagt, und das ist der Satz, der mir geholfen hat, Gott will in unserem Willen. Gott legt sozusagen seinen Willen in meinen Willen hinein. Das ist, glaube ich, schon der biblische Weg. Wenn wir daran denken, was der Heilige Geist etwa wirkt. Der Heilige Geist macht nicht uns zu Marionetten, sondern er ist uns als göttliche Kraft gegeben in unsere irdische Existenz hinein und nun will er uns anspornen und antreiben, aber nicht, indem unser Wille ausgeschaltet wird und wir dann willenlose Werkzeuge sind. Das ist übrigens ganz gefährlich. Ja, eben, gibt man ab. Wenn ich dann sündige, dann bin nicht ich es, sondern dann ist der Teufel. Oder das Böse in mir. Da kann ich das dann getrost abschieben. Ja. Oder willenlos werden. Das in bestimmten Ausprägungen der charismatischen Bewegung wird das auch so propagiert. Ganz passiv werden, sich ausliefern und dann warten, was kommt und so. Und dann passieren alle möglichen Sachen. Das ist nicht biblisch. Gott will in unserem Willen. Wir werden ganz und gar aktiviert eingebracht und sind dann auch verantwortlich. Ganz klar. Aber wir werden nicht aktiviert losgelöst von Gottes Aktion. Also Polarität, Lebensspannung. Und im Übrigen trifft das ja auch die Lebenssituation. Leben bedeutet Spannung. Das fängt bei der Zellspannung in unserem Körper an. Ich weiß nicht, wie viele Billionen Zellen hat in der menschliche Körper und in jeder Zelle unseres Körpers ist eine Spannung da. Da geschieht, jetzt muss ich aufpassen, wenn das der Dr. Meyer hört und ich sage was Falsches. Da geschieht ein Austausch, Osmose sagt man glaube ich dazu, bei den Pflanzen ist das so und so. Einfach ein Austausch und das nur aufgrund von Polarität, sprich Spannung. Wenn in unserem Körper keine Spannung mehr da ist, sind wir eine Leiche. Entschuldigt, wenn ich das so derb sage. Aber in Anlehnung an eine Geschichte, die ich mal gehört habe, darf ich einblenden, das wäre dann der zweite Exkurs. Bischof Sieg, ein Schweizer, wir haben eine Schweizer Geschwister unter uns, ein Original, der kam zu seinem Arzt und musste sich hinlegen auf die Couch und so und wird ausgefragt und dann sagt er, ach, wissen Sie, Herr Doktor, die Probleme, die ich habe, das die kommen halt von den Spannungen, unter denen ich stehe. Dann sagt der Arzt zu ihm, ach was mit Ihren Spannungen, wenn Sie keine Spannungen mehr haben, sind Sie eine Leiche. Das war wahrscheinlich auch heilsam. Also Lebensspannung muss sein, Polarität muss sein. Und wir haben hier eine solche Stelle in der Bibel. Also bitte nicht von Widersprüchlichkeit sprechen, sondern von Polarität, von Lebenspolarität. Der Apostel Paulus trifft hier wirklich gezielt den Sachverhalt. Also jetzt schaffet euer Heil, mühet euch um euer Heil, wirket euer Heil aus. Das ist ein Satz, hinter dem ein Ausrufezeichen steht. Das ist jetzt wieder ein Fremdwort, das ist ein Imperativ, ein Befehlssatz. Damit wird allen Gläubigen etwas ins Stammbuch geschrieben, und zwar mit ganz dicken Buchstaben. Schaffet euer Heil, tut was, setzt euch ein, bringt euch ein, müht euch drum. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, ja, aber das ist doch gesetzlich, oder da muss man aufpassen, dass man eben nicht wieder in ein Parolendenken verfällt und ein Satz nach dem anderen und das und jenes, und dass man eben sehr schnell in das Verdienstdenken hineinrutscht, muss man aufpassen. Natürlich. Aber damit das nicht geschieht, dass wir eben nicht einem Verdienstgedanken frönen und dann schon ausrechnen, wie groß die Wohnung ist, die wir dann einmal im Himmel beziehen, und wie viele Edelsteine wir in der Krone haben werden und so weiter. Gibt's ja alles. Das gibt's, ja, ja. Eben, dass wir nicht einem solchen Verdienstgedanken verfallen, schreibt Paulus sofort, denn Gott ist's, der beides wirkt. Wenn er in dem ersten, in dem Imperativsatz, den Menschen ganz und gar aktiviert und einschaltet und sagt, du bist voll gefragt, du bist voll verantwortlich, du musst dich ganz einsetzen, nimmt er ihn mit dem zweiten Satz ganz heraus. Das trifft nicht nur den Sachverhalt, sondern das ist auch ganz und gar seelsorgerlich und pädagogisch. Man könnte sagen, wenn ein Mensch die enge Pforte durchschreitet, dann steht, wenn er durchschreitet, über dem Eingang der Satz, schaffe dein Heil. Er setzt sich ein, er müht sich drum, er tut da den Glaubensschritt, er ist ganz gefragt, ganz. Und dann hat er die enge Pforte durchschritten und macht die ersten Glaubensschritte auf dem Weg der Nachfolge, kommt voran, es geht weiter, es gibt Wachstum und so weiter. Und eines Tages denkt er, na, ich will doch einmal die Wegstrecke, die ich jetzt durchschritten habe, überschauen. Und er schaut zurück. Ich meine jetzt nicht, so wie jedes das gemeint hat, wer die Hand an den Flug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt. So meine ich das jetzt nicht. Er überschaut seinen Weg und vergleicht. Das kann man ja zwischendurch. Dann schaut er zurück und sieht über dem Eingangsportal, das er bereits durchschritten hat, auf der Innenseite stehen, Gott wirkt beides, wollen und vollbringen. Versteht ihr das? Beim Hineinschreiten, schaffe dein Heil. Und wenn er zurückschaut, Gott wirkt beides, wollen und vollbringen, dann sagt er sich, da bin ich denn gar nichts. Ja, taugt es überhaupt nichts, was ich in der Zwischenzeit erbracht habe. Und wie ist es denn? Und seht, genau das ist das seelsorgerlich-pädagogische. Dass uns jeder Dünkel und jede Art von frommer Einbildung genommen wird. Dass wir nicht denken können, wenn ich 2 Meter auf dem Glaubensweg vorangekommen bin und habe mich da kräftig abgemüht. Ja, also, wenn ich mir nicht selber auf die Schulter klopfe, dann tut es einmal der liebe Gott oder so ähnlich. Wir sind ein tüchtiger Kerl. Dass uns das ganz und gar genommen wird, das ist seelsorgerlich pädagogisch. Denn eine der größten Gefahren für einen Gläubigen ist der Hochmut. Dass der ja nicht wächst, auch mit den Glaubensjahren nicht wächst, das wäre schlimm. und damit er nicht wächst. Deshalb hat Paulus den Satz geschrieben, Gott wirkt beides, wollen und vollbringen. Das bin ich eigentlich immer noch bei der Einleitung. Obwohl, halt den ersten Punkt, den habe ich ja eigentlich schon jetzt erwähnt. Ich habe 4 Punkte. Überschrift, schaffet euer Heil, erstens, weil Gott alles wirkt. Das ist ja der Widerspruch, der bereits schon erwähnt worden ist, oder diese Überlogik. Wollen und vollbringen bedeutet etwas Totales. Da bleibt kein Schlupfloch. Also 20% wollen muss ich doch dazu liefern. Deshalb der Satz, Gott will in meinem Willen. Gott aktiviert meinen Willen, er nimmt mich nicht heraus. Es ist, denke ich, ein heilsamer Lernprozess, wenn wir sehr bald in unserer Nachfolge an den Punkt kommen, wo wir sagen können, überzeugt sagen können, was ich bin, was ich habe, ist 100%ig Geschenk. Wer ich bin und was ich geworden bin und so, ist 100%ig Geschenk. Und nicht irgendwelche Gedanken heimlich so in der linken oder rechten Ecke da meines Hinterkopfes nähere, ja, also der liebe Gott hat dich halt trotzdem genommen, weil an dir noch was dran ist. Wisst ihr, dass wir so heimlich doch noch Qualitäten bei uns suchen? Dass wir sehr schnell von dem Denken herunterkommen. Ich sage das deshalb, weil es bei mir auch ein Lernprozess war. Ich habe am Anfang meines Glaubensweges auch so heimlich gedacht, naja, du hast dich ja bekehrt. Das war ja eine gute Tat. Oder eine Zeit lang hatte ich den Gedanken, du bist zum Glauben gekommen, weil deine Eltern für dich gebetet haben. Wahrscheinlich der Großvater auch schon. Das ist ja nichts Falsches. Das glaube ich auch. Und dass das mitgewirkt hat, glaube ich auch. Und dass sowas nicht umsonst ist, glaube ich auch. Ganz klar. Aber das als Begründung dann hernehmen, für das, dass ich jetzt so weit gekommen bin, da liegt doch die Gefahr drin, das wieder so ein Stück weit als Menschenwerk zu werten. Ich sage ein Stück weit. Kommen wir doch los von dem allem. Kommen wir sehr schnell an den Punkt, dass wir sagen können, es ist letztlich nichts anderes als das freie Erbarmen des himmlischen Vaters. Das göttliche Wohlgefallen. Warum und wieso, muss ich doch nicht erklären. Also dieses totale, beides, wollen und vollbringen. Dass es so weit kommt, dass ein Mensch zum Glauben findet, ist Gottes Geschenk. Mein Vater, der hat in den Sätzen, die er uns Kindern hinterlassen hat, den Satz geschrieben, im Zusammenhang mit dem, wie er selber zum Glauben gefunden hat, hat gemeint, dann, wenn einfach uns die Stimme Gottes erreicht, dann ist das Wort Gnadenstunde, das möchte ich jetzt erwähnen, dann ist die Gnadenstunde da, in der man reagieren muss. Die Gnadenstunde. Also der Imperativ, schaffet euer Heil, ist möglich, weil es den Indikativ gibt. Der Indikativ bedeutet, das Heil ist geschaffen. Deshalb schaffet euer Heil. Oder im Blick auf die Erlösung. Du bist erlöst. Die Erlösung ist vollbracht. Nun lebe als Erlöster. Das ist der Zusammenhang von Indikativ und Imperativ. Von Gottes Wirken und menschlichem Reagieren. Von diesem Ineinander. Ich habe bereits von falschen Extremen gesprochen oder sie angedeutet. Da gibt es eine Art von Aktivität, die meint, dass es alles liegt an der eigenen Aktivität. Es gibt auch eine Art von Evangelisation, die so läuft. Um nicht zu sagen, eine Art von Evangelisten, die so arbeiten. Als ob es daran läge, nur daran lege, dass ich jetzt es sage, ich muss das richtige Wort sagen, ich muss mit solchen Befehlsätzen sozusagen in die Gemeinde, in die höhere Gemeinde hineindonnern, dass nachher die Bekehrten nur so purzeln und dann kann ich also registrieren, heute Abend waren es 10 und morgen Abend werden es dann schon wieder 20 sein und so. Nicht wahr? Diese Art von menschlichem Machen wollen liegt uns. Vielleicht gehört das in die Sturm- und Drangzeit des Glaubens hinein. Das kann sein. Also wenn ich zurückblende, dann war ich wahrscheinlich auch nicht weit weg von dem. Einfach in die Aktivität das alles hineinlegen, ins eigene, das ist ein Extrem. Und damit ja auch eine Gefährdung. Das andere Extrem ist die totale Passivität. Da heißt dann, der Herr muss alles wirken. Und ich sitze im Clubsessel und drehe Däumchen. Der Herr muss es auch wirken. Das hat mir auch mal jemand gesagt, als wir eine Evangelisation angesetzt hatten in einer Gemeinde. Und einer der Brüder war, naja, also nicht gerade begeistert über diese Maßnahme und hat gesagt, ja, also wenn es der Herr nicht wirkt, dann hilft ja alles nichts. Quasi ihr mit eurem Evangelisieren und einfach euren Bekehrungsaktivitäten, das bringt es ja letztlich nichts, wenn der Herr nicht wirkt. Ich habe gesagt, ja, selbstverständlich muss es der Herr wirken, aber der will es ja durch uns wirken. Also es gibt eine Überaktivität, die meint, ich muss es machen, aber es gibt auch eine Passivität, wo man alles dann so wegschiebt. Da wird es dann billig und bequem. Merken wir, die Extreme, die gefährlichen Extreme. Und beide sind vorhanden. Schaffet euer Heil, weil Gott alles wirkt. Lassen wir diese Zusammenkopplung bestehen. Versuchen Sie wir nicht logisch auseinander zu dividieren. Es gelingt nicht. Zweitens, schaffet euer Heil, jetzt greife ich eine Formulierung auf, die auch Paulus verwendet hat, des Wohlgefallen wegens. Es heißt ja, der in euch wirkt beides, das Wollen und das Vollbringen, in meiner Luther-Übersetzung heißt, zu seinem Wohlgefallen. Wörtlich des Wohlgefallen wegens. Wie heißt es in der Elberfelder?
Nach seinem Wohlgefallen.
Nach seinem Wohlgefallen. In der Zürcher, die ich hier habe, in der ich zurzeit lese, ich verwende ab und zu immer wieder andere Übersetzungen im fortlaufenden Lesen, da heißt es, um seines Wohlgefallens willen. Wir merken, dieser Ausdruck lässt etwas in der Schwebe. Und was? Es geht einerseits um das Wohlgefallen Gottes, das er uns gegenüber hegt, indem er zu uns Ja sagt. Und das ist da übrigens ja der Ausgangspunkt überhaupt. Weil Gott Ja sagt zu uns, deshalb können wir ja reagieren, deshalb können wir überhaupt zum Glauben finden, deshalb können wir ja überhaupt das Heil erst erfassen, weil Gott Ja sagt, Ja gesagt hat. Das ist sein Wohlgefallen. Wir kennen die zwei Stellen in den Evangelien, in denen der Vater seinem Sohn sein Wohlgefallen bekundet hat. Besondererweise. Jordan und auf dem Berg der Verklärung. Wissen wir auch, warum hier nach den Berichten in den Evangelien hier in besonderer Weise das herausgehoben ist, dass das besonders berichtet worden ist, dass der Vater gerade in jener Situation deutlich bekundet hat, das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Das war jedes Mal eine Situation, in der Jesus sich gestellt hat zum Ausgang in Jerusalem. Ich kann es auch so sagen. Jedes Mal hat der Vater reagiert, als der Sohn Ja gesagt hat zur Gleichstellung mit dem Sünder. Jesus ist in den Jordan hineingestiegen, obwohl der Täufer zu ihm gesagt hat, ja, die anderen schon, aber du doch nicht. Es gebührt, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Nicht wahr? Die Gleichstellung mit dem Sünder. Jesus ist doch gekommen, um die Sünde wegzutragen. Und da hat er sich unter die Sünde gestellt. Und in die gleiche Reihe mit den Sündern. Und deshalb ist er in den Jordan hineingestiegen. Und prompt kommt die Stimme des Vaters. Das ist mir recht, das gefällt mir. So ist doch Jesus angetreten. Aus diesem Grund hat er sich doch selbst erniedrigt und entäußert. Und auf dem Berg der Verklärung, der Petrus, der hatte hochfliegende Gedanken, Hütten bauen, da ist großartig, herrlich, wunderschön, da unten die Niederung, die wollen wir jetzt nimmer, da oben Hütten bauen. Das waren die hochfliegenden Gedanken des Petrus. Und Jesus? Elia und Mose haben mit ihm gesprochen über den Ausgang, den er nehmen würde in Jerusalem. Was war das für ein Ausgang? Der Tod am Kreuz. Prompt kommt die Stimme des Vaters. Das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Den sollt ihr hören. Immer wenn sich Jesus einverstanden erklärt hat mit dem Weg, den der Sünder geht, nicht weil er zum Sünder wurde, aber er wurde für uns zur Sünde gemacht, so wie es Paulus gesagt hat. Den Opferweg, den Weg ans Kreuz, kommt das Wohlgefallen des Vaters. Wir können ein solches Zeugnis auch immer wieder erfahren. Gestern Abend dachte ich am Schluss, ich habe was Wichtiges vergessen. Das kann ich ja jetzt nachholen. Das Thema hat auch gelautet, gesinnt in oder wie Christus. Ich sagte am Anfang, Paulus hat seinen Höhenflug, seinen Gedankenhöhenflug angebunden bei uns da. Gesinnt wie Christus. Nicht entschweben und da großartige theoretische Gedanken entwickeln, bis hin zur Allversöhnung und so. Das ist schon recht, natürlich, aber das muss bei uns angebunden bleiben. Vergessen wir also nicht den Ausgangspunkt, gesinnt wie Jesus Christus. Ja, was heißt denn das praktisch? Der Weg der Selbsterniedrigung und dann nicht schon heimlich mit der Erhöhung spekulieren. Wer sich selbst erniedrigt, der will erhöht werden, laut Nietzsche. Sondern der wird erhöht werden, weil es Gott tut, die Selbsterniedrigung. Das heißt, dass wir bereit sein können und sollen und müssen, den unteren, und jetzt bringe ich die Steigerungsform, den untersten Weg zu gehen. Das ist der Weg oder die Straße, auf dem es kaum oder keine Verkehrsunfälle gibt. Wisst ihr warum? Ja. Also Gegenverkehr hat man da glaube ich sowieso nicht. Man geht ja in eine Richtung. Und so rechts und links angefahren wird man auch kaum, eben weil es nicht viele sind, die da gehen. Beim Untersten sowieso nicht. Da ist man dann immer ja allein. Straße ohne Verkehrsunfälle. Ich glaube, wenn wir den Weg gehen und die Gesinnung Christi so haben, dann bekommen wir auch das Zeugnis des Vaters. Das gefällt mir. Gestern Vormittag hatte ich ja als dritten Punkt lebt, wie es Gott wohlgefällig ist. Beim würdigen Wandel. Das heißt auch nichts anderes, dass wir das Ja unseres Gottes empfangen. Die Bestätigung. Dass wir unseren Weg klar und fest und gewiss gehen können, überzeugt. Das ist doch auch für unser Zeugnis wichtig. Wenn ich Gott im Rücken habe, ich meine jetzt als Rückenstärkung, dann kann ich ihn doch auch vertreten. Dann kann ich hinstehen. Dann muss ich auch nicht an mir herumsuchen, welche Qualitäten hat Gott jetzt bei mir entdeckt. Das ist unsinnig. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie. Ein Satz, der auch Bände spricht. Jesus kennt seine Schafe. Und dass wir mit Schafen verglichen werden, spricht ja auch bereits schon Bände. Das tut die Bibel übrigens von vorne bis hinten. Die Menschen sind wie Schafe. Sie brauchen den Hirten. Und wenn sie ohne Hirten sind, sind sie verführbar. Dann kommen falsche Hirten und verführen die Menschen und so weiter. Und ich kenne sie. Jesus kennt seine Schafe und lässt sie nicht laufen. Er geht auf sie ein. Und obwohl wir so sind, so müssen wir sagen, obwohl wir so sind, wie wir sind, verwirft der gute Hirte uns nicht. Das ist das freie Erbarmen, dieses übermächtige Erbarmen. Die Liebe, die nicht reagiert, sondern die agiert. Reagiert ist bei uns gern der Fall, nicht wahr? Wie du mir, so ich dir, komm bei dir warm raus, kannst von mir auch ein bisschen was erwarten und so. Das ist bei Gott anders und bei Jesus auch. Die Liebe, die hingeht, die sich hingibt, die verschenkt, die nicht eingeht auf, ich sage noch einmal das Wort Qualitäten, sondern die den Liebebedürftigen, den Verlorenen, den Elenden, den Verkümmerten, den Verhungernden, den im Chaos Sitzenden und im Sündenjammer Sitzenden erkennt und sieht, der braucht mich. Nicht, was kann ich von dem einmal herausholen. Des Wohlgefallens wegen. Das ist das Wohlgefallen, das wir von Gott her erfahren dürfen. Aber, ich sagte, der Ausdruck lässt so etwas in der Schwebe. Die andere Seite ist doch auch drin. Wenn wir unser Heil schaffen sollen, geht es auch darum, dass wir das Wohlgefallen unseres Gottes durch unsere Art und Weise, wie wir uns mühen, wie wir uns einbringen, ich kann es nicht sagen, verdienen. Und erwerben stimmt auch nicht. Aber das ist einfach, dass sich Gott über uns freuen kann. So wie sich Eltern über Kinder freuen, die spuren. Es gibt auch andere Kinder, die nicht spuren und Eltern bleiben trotzdem Eltern. Und im einen Fall ist Freude möglich, im anderen Fall nicht. So hat Gott mit seinen Kindern ja auch manches Mal Last und bei manchen auch Freude. Sorgen wir dafür, dass Gott sich über uns freuen kann. Des Wohlgefallens wegen, meint der Apostel, schaffet euer Heil des Wohlgefallens wegen. Das wirkt sich ja auch aus auf uns selber. Wenn sich Gott über uns freut, dann zieht sich Gott nicht zurück und macht sozusagen seine Freude klammheimlich da in irgendeiner Ecke ab, sondern das ist ja dann ein Empfangen, ein Weitergeben. Das wirkt zurück auf uns. Mit Furcht und Zittern, sagt der Apostel. Ich komme nachher gleich noch auf den Hauptteil, das was im Folgenden kommt. Da wird der Paulus wieder ganz deutlich. Echt paulinisch wird er da. Mit Furcht und Zittern. Ich erinnere mich, Landesbischof Ditzfeld-Binger wurde einmal zum Rat, so heißt, da muss mir jemand nachhelfen, oder heißt zum Präsidenten, zum Rat der evangelischen Kirchen, also zum Vorsitzenden der evangelischen Kirchen gewählt. Wie heißt denn der Titel richtig? Ratsvorsitzender, ja, natürlich. Und ich weiß noch, das stand damals auch in den Zeitungen, er wurde gefragt, ob er die Wahl annimmt. Dann war seine Antwort, ich nehme die Wahl an mit Furcht und Zittern. Manche haben ihm das verübelt. Ja, ist er denn sich seiner Sache nicht sicher? Oder war, da kamen dann so die möglichen und unmöglichen Kommentare. Manche Reporter schreiben ja auch manches Mal Unmögliches. Und manche haben wirklich gemeint, so ihren Beitrag zu leisten und das zu zerpflügen, wenn dieser Mann sagt, ich nehme die Wahl an mit Furcht und Zittern. Ich glaube, das war kein schlechter Ratsvorsitzender, Ditzfeld-Binger. Furcht und Zittern heißt doch nicht knieschlotternd. Das heißt doch nicht. Sondern das heißt mit ganzem Ernst, im Bewusstsein der vollen Verantwortung. Das heißt, und so hat es auch Ditzfeld-Binger gemeint. Und so meint es auch Paulus hier. Schaffet euer Heil mit Furcht und Zittern. Das heißt mit ganzem Ernst. In einem früheren Katechismus in unserer Kirche war die erste Frage, die erste: Was soll deine vornehmste Sorge sein? Antwort: Das Heil meiner Seele. Da ging es um das Heil. Das Heil meiner Seele. Die späteren Katechismusausgaben haben das dann wieder geändert. Das Anliegen ist geblieben, aber das als erste Frage zu stellen, das hat die Kritik eingetragen, das ist so typisch der fromme Heilsegoismus. Wenn ich nur selig bin, so etwa in dem Stil. Das war aber ja gar nicht gemeint. Das Heil meiner Seele. Vornehmste Sorge. Hauptsorge. Das meint doch nichts anderes als das, was Jesus in der Bergpredigt gesagt hat, trachtet am ersten nach dem Reiche Gottes. Nicht am zweiten, dritten, zehnten, an zehnter Stelle, sondern zuerst. Lasst das eure Hauptsorge sein. Und da geschieht dann nämlich etwas. Ich habe mal gelesen, ein rumänischer Arzt soll das gewesen sein, der festgestellt hat, dass es eine Interferenz der Krankheiten gibt. Das heißt Interferenz, eine Überlagerung. Dass etwa, muss ich was konstruieren, irgendeine Krankheit, die vorhanden ist, verschwindet, wenn plötzlich der menschliche Körper einen unwahrscheinlichen Fieberschub durch eine Infektion bekommt. Das heißt, die Infektion überlagert die andere, vielleicht sogar chronische Krankheit, ist möglich, überlagert das und der Fieberschub hat die andere Krankheit vertrieben. Überlagerung von Krankheiten. Und dieses Beispiel wurde angewendet auf das, was Jesus gemeint hat, trachtet am ersten nach dem Reiche Gottes. Unsere vielen großen und kleinen Sorgen und das, was uns tagtäglich angeht und anläuft und wo wir eben unsere Fragen haben und anliegen, die werden von der Hauptsorge, nämlich am ersten nach dem Reich Gottes zu trachten, überlagert und dann geschieht es, dass die Hauptsorge die anderen vielen kleinen Sorgen plötzlich aufrisst. Die werden dann klein und sie mögen sogar verschwinden. Wenn uns diese eine große Hauptsorge beschäftigt und die mit ganzem Ernst, nämlich mit Furcht und Zittern unser Heil zu schaffen, was soll deine vornehmste Sorge sein? Das Heil zu schaffen. Aber bitte jetzt nicht falsch verstehen, als ob wir das Heil wirken müssten, gell? Es ist ja vollbracht. Aber ich hoffe nach den Ausführungen, dass wir das jetzt richtig einordnen. Furcht und Zittern heißt nicht, wir fallen jetzt zurück ins Gesetz. Jetzt geht es wieder um Angst. Sondern Furcht meint hier Ehrfurcht vor dem Heiligen. Denn der barmherzige Gott ist auch der heilige Gott. Das wird heute manches Mal übersehen. Mit Furcht und Zittern. Das war der dritte Punkt. Also, schaffet euer Heil erstens, weil Gott alles wirkt, zweitens des Wohlgefallens wegen und drittens mit Furcht und Zittern und jetzt viertens. Schaffet euer Heil. Jetzt sage ich nur einen Begriff. Den hat Paulus hier ganz am Anfang geschrieben, der vielleicht uns nicht so schmeckt. Wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid, so seid es nicht allein in meiner Gegenwart, sondern auch in meiner Abwesenheit. Wie heißt dieser eine Begriff? Gehorsam. Schaffet euer Heil durch Gehorsam, durch Gehorchen. Das meint nicht Kadavergehorsam. Das meint nicht, jetzt werden wir auf dem Exerzierplatz Gottes herumkommandiert. Und jetzt kommen die Befehle, die hageln nur so auf die Frommen herein. Und jetzt kommt Gesetzeskatalog von 1 bis 100 und so. Das meint das alles nicht. Aber wir sind dem Gehorsam nicht entnommen, auch wenn wir unter der Gnade leben. Und wenn Gottes Gnade eine freie Gnade ist, auch wenn wir durch die Gnade Gottes in die Freiheit hineingerufen und berufen worden sind. Und der Galaterbrief das auf Schritt und Tritt uns nahelegt. Das ist ja die Kampfschrift des Paulus, wo er das Evangelium von der freien Gnade, von aller Gesetzlichkeit frei hält und frei kämpft. Gehorsam, wir sind dem nicht entnommen. Wir sind dadurch auch nicht zu Sklaven degradiert, obwohl der Paulus mit Vorliebe sich Sklave Jesu Christi genannt hat. Und was Sklaven damals waren, das können wir kaum mehr nachempfinden. Sklaven waren keine freien Menschen, so im menschlichen Urteil gesehen. Und Paulus wusste sich als Sklave Jesu Christi, er war frei, aber in der Bindung an seinen Herrn und das ganz konsequent. Der Sklave Jesu Christi ist eigentlich der freieste Mensch. Erinnert ihr euch an den Satz von gestern, wo ein junger Mensch gesagt hat, so von wegen, nachdem wir jetzt auch die Freiheit haben. Nicht, das ist das große Missverständnis. Es geht uns ein, es liegt uns ja, kommt uns entgegen, diese falsch verstandene Freiheit. Auch hier gilt uns Christus als Vorbild, der Gehorsam lernte, an dem, das er litt. Gehorsam, der nichts anderes tun wollte, als was er den Vater tun sieht. Der nichts anderes wirken wollte, als die Werke des Vaters. Der Sohn, der sich in die ganze Abhängigkeit begibt. Mich begleitet schon seit Jahren, ich habe das auf der Lahöhe auch schon etliche Mal zitiert, ein Satz, ich habe erst später herausgefunden, dass dieser Satz von Kirchenpräsident Betzel stammt. Ich habe diesen Satz einmal als Tischkärtchen bekommen. Frömmigkeit ist der Entschluss, die Abhängigkeit von Gott als Glück zu bezeichnen. Glück. Frömmigkeit ist der Entschluss, die Abhängigkeit von Gott als Glück zu bezeichnen. Man muss über den Satz ein bisschen nachdenken. Als Glück zu bezeichnen, das heißt für mich eine gute Sache, da fühle ich mich wohl dabei, dass ich die Abhängigkeit von Gott bejahe. Ich bejahe diese Abhängigkeit, indem ich gehorche. Das ist ja keine theoretische Angelegenheit. Gehorchen tue ich dort, wo ich auf das Gehörte eingehe. Es geht nicht um einen blinden Gehorsam. Blinde Gehorsam ist, da prüfe ich überhaupt nicht. Das war im Dritten Reich so. Da hat man Befehle gekriegt und dann ging es los. Deshalb ist das, was im Folgenden jetzt kommt, im Grunde genommen nichts anderes als eine praktische Ausführung dessen, wo überall, in welchen Bereichen dieser Gehorsam praktiziert werden kann und soll. Ich lese jetzt diese Verse wieder nach der Zürcher Übersetzung. Tut alles ohne Murren und Bedenken. Luther, Zweifel. Damit ihr untadelig und ohne falsch werdet, makellose Kinder Gottes, mitten unter einem verkehrten und verdrehten Geschlecht. Da täte man dem Apostel Paulus heute einiges sagen, dass er zu einem solchen Urteil kommt. Unter dem ihr leuchtet wie Himmelslichter in der Welt, indem ihr das Lebenswort festhaltet, mir zum Ruhm auf den Tag Christi, dass ich nicht vergeblich gelaufen bin, noch vergeblich gearbeitet habe. Die Sache mit dem Drangopf werde ich ausgegossen. Hier spielt Paulus auf einen alttestamentlichen Opfervorgang an. Das Drangopfer wurde ja zusätzlich ausgegossen zu der Opfergabe. Und so sieht Paulus sein Leben. Er hat ja seinen Tod eigentlich, den Märtyrertod vor Augen. Und deshalb das mit dem Drangopfer. Er weiß sich als Drangopfer ausgeschüttet. Aber das ist keine traurige Sache. Jetzt kommt wieder der Freudenbrief zum Durchbruch. So freue ich mich und freue mich mit euch allen, gleicherweise aber freut auch ihr euch und freut euch mit mir. Viermal weist auf die Freude hin. Gehorsam praktisch. Jetzt kommt es wieder typisch paulinisch, habe ich schon angekündigt. Dieses Totale. Tut alles ohne Murren und ohne Zweifel. In diesem Satz hat Paulus ein ganzes Lehrbuch der Psychologie eingefangen. Wisst ihr warum? Weil er hier die zwei Extremverhaltensweisen bei uns Menschen aufgespießt hat. Es gibt Psychologiebücher, die wirklich ganze Bücher, die aufgrund von dem ausgehen. Der Mensch, übrigens auch Jeremia hat es schon erfasst, ist entweder so ganz und gar auf der Linie des Trotzes, das heißt, da ist er der aktive Ich-Mensch, oder aber als Gegenteil auf der gleichen Stufenleiter im Minusbereich, ganz und gar im Passiven, das ist dann der Zweifel, das ist dann das Versagen, das Verzagen. Trotzig, unverzagt ist das menschliche Herz. Was für ein Ding, sagt Jeremia. Und im Grunde genommen ist es dieselbe Wurzel, nämlich unser Ich. Das kann aktiv sein im Trotz. Das muss dann nicht einfach sich gleich so auswirken, da ist man bockig und so, obwohl das natürlich auch da ist, klar. Das ist der Trotz, das Murren. Sondern die Kehrseite vom selben Ich, dass wir dann die Stufenleiter hinunterrasseln und so ganz im Passiven landen und dann sind wir verzagt und dann landen wir an dem Punkt, ich bin nichts, ich kann nichts, ich taug nichts und die ganze Welt um mich herum ist nichts und so weiter. Das sind dann diese Zustände. Letztlich dieselbe Wurzel, übrigens, in dem Wort himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt, kommt das auch zum Vorschein. Das ist unsere Art. Murren, das ist der willentliche Einwand gegen Gottes Führung. Israel hat auf der Wüstenwanderung nach der Befreiung aus Ägypten am laufenden Band gemurrt, so möchte man sagen. Das ist das Aufbegehren, das ist der Trotz. Passt uns nicht, warum sollen wir hier und in Ägypten die Fleischtöpfe und so, hätten sie uns dort gelassen und Mose und Aaron, die hatten ja Probleme noch und noch. Das Murren, das Aufbegehren und der Zweifel, das ist, soll ich sagen, der passive Einwand, das Bedenken, das Heimliche, das sich so einschleicht, da könnte das sein, stimmt es, ob ich da dabei nicht zu kurz komme, klappt das überhaupt? Tut alles ohne Murren und ohne Zweifel. Das heißt doch, lebt euer Leben nicht auf dieser Plus- und Minus-Skala. Lebt euer Leben nicht unter der Steuerung eures Ichs, in welchen Gesichtern es sich auch dann immer wieder zeigt. Lebt doch nicht so, sondern lebt in der Abhängigkeit von eurem Gott, im Gehorsam, das heißt im Hören auf Gottes Weisung. Und das, was er euch sagt, was er euch zumutet, das ist erlebbar, das ist verkraftbar, das ist zu bewältigen. Ich habe das Beispiel von Paulus erwähnt in Philippi. Da lässt er sich ins Gefängnis hinein prügeln, die Füße in den Stock spannen, ohne zu mucksen und aufzubegehren und zu sagen, ich bin römischer Bürger. Er hätte sich um das herumbringen können. Warum tut er das? Da kann man schon fragen, warum. Das war der Weg. Das war ja der Weg, wie die Gemeinde in Philippi überhaupt zustande kam. Der Kerkermeister kam zum Glauben. Das hat Paulus vorher sicherlich nicht gewusst. Aber er hat ja gesagt zu dem Leidensweg, den Gott ihm zugemutet hat. Vielleicht ist er gar nicht groß dazugekommen, auf sein römisches Bürgerrecht abzuheben, was weiß ich. Auf jeden Fall war es der Weg Gottes für ihn. Nachher war der Weg Gottes für ihn zu sagen, ich bin römischer Bürger. Merken wir, wie wir hier mit gesetzlichen Weisungen gar nicht weiterkommen. Einmal ist das eine richtig, nicht zu sagen, ich bin römischer Bürger. Das andere Mal ist es richtig zu sagen, ich bin römischer Bürger. Also lebt in der Abhängigkeit von Gottes Wort, von Gottes Weisung. Und dann nicht mit der Reaktion entweder murren oder zweifeln. Die ganze Stufenleiter unseres Ichs da runterspulen. Ohne falsch geht's weiter. Es hängt alles mit dem Gehorsam zusammen, unvermischt. Das heißt, nicht Gutes und Böses nebeneinander dulden. Das ist die Art, wie wir in unserem Leben so eine Mixtur, das heißt eine Mischform herbringen. Gutes und Böses dulden. Da ist die Bibel auch klipp und klar und deutlich bis zum Letzten. Die ihr Gott liebet, hasse das Böse oder das Arge. Steht im Alten Testament. Ich weiß nicht, in den Sprüchen oder wo. Oder in einem Psalm. Die ihr Gott liebet, hasset das Böse. Das ist's. Das ist unvermischt. Ohne falsch. Fleckenlose Kinder, das meint ohne Tadel. In der Luther-Übersetzung heißt es ohne Tadel. Das ist ein hohes Ziel. Ohne Tadel hat der Apostel Paulus gemeint, er käme im Urteil der Leute bei allen gut weg. Hat er bestimmt nicht gemeint. Das kann er nicht gemeint haben. Paulus hat Kritik bekommen noch und noch. Er konnte es, er wollte es nicht den Leuten recht machen, aber er wollte es seinem Herrn recht machen. Und das meint er ohne Tadel. Ohne Tadel wegkommen bei der Endbeurteilung, die wir doch alle einmal erleben. Ohne Tadel, fleckenlos. Allen Leuten recht getan ist eine Kunst, die niemand kann. Man macht sich ja dann zum Sklaven, das geht doch gar nicht. Nur müssen wir das andere auch sagen. Bloß leben, ohne Rücksicht auf die anderen, geht ja auch nicht. Aber wer es seinem Herrn recht machen möchte, seinem Herrn, seinem himmlischen Herrn, der ist auch nützlich für seine Umgebung. In welcher Form auch immer. Aber dass er dann immer gut dabei wegkommt, bei seiner Umgebung, das ist nicht ausgemacht. Also ohne Tadel, das heißt fleckenlose Kinder. Denn als Lichter scheinen, gemeint sind Himmelslichter, so wie die Sterne da am Himmel stehen in einer finsteren, finstersten Umgebung, so sollen wir als Lichter scheinen mitten in der Finsternis dieser Welt. Das meint ja das deutliche Urteilswort, unschlachtiges, verkehrtes, verdrehtes Geschlecht. Es würde der moderne Mensch von heute gerne hier sagen, ja, das hat vielleicht für damals gegolten, das war finsterstes Altertum und dann kam das finstere Mittelalter. Aber jetzt in der Neuzeit, da ist es hell geworden. Und dann schauen wir nach Bosnien und wo sonst noch hin, das was tagtäglich uns ins Haus geliefert wird und stellen fest, vielleicht, ja, es ist noch so finster wie eh und je. Finsternis bedecktes Erdreich. Und da jetzt nicht anfangen und die böse Welt zu beklagen, sagen, wie geht's da zu und schlimm und schrecklich und wie es bloß aussieht und wie schlimm die anderen sind und dass es absolut nicht anders wird und so, sondern scheinen als Lichter. Scheinen als Lichter, das heißt nicht sein eigenes Licht leuchten lassen, sondern das heißt das Licht des Wortes Gottes empfangen und weitergeben. Und das heißt ja auch, das was Paulus hier sagt, scheinet als Lichter dadurch, dass ihr haltet an dem Wort des Lebens. Das Wort des Lebens ist das, was uns gesagt wird als Wort Gottes. Es wird uns gesagt, wir hören, und darum können wir gehorchen. Ohne einen Hörvorgang gibt es keinen Gehorsam. Und das Festhalten des Lebenswortes bedeutet, dass wir immer mehr eine Verankerung bekommen in der Bibel, das heißt im Worte Gottes. Den Halt, den wir brauchen, den wir benötigen, gerade wenn die Zeiten so sehr bewegt sind und allerlei Winterlehre durchs Land brausen, ist es wichtig, dass wir eine gute Verankerung haben. Im Wort Gottes, auch im geschriebenen Wort Gottes. Wenn wir Christen sind, sind wir Lichter. Also, ich sage so, sind wir Lichter. Ihr seid das Licht der Welt. Da heißt nicht, ihr sollt sein, ihr seid. Nun ist es wichtig, dass Christen ihre Verankerung so im Worte Gottes haben, dass sie nicht hin und her schwanken wie Leuchtbäuen, die ihre Verankerung nicht mehr haben. Hat es gegeben, früher, gibt es heute noch, weiß ich nicht, bei Hafeneinfahrten, da werden, sagt man Bojen, gell? Bojen, ja. Also, verankert und bei Nacht leuchten die. Einfach um den Weg zu zeigen, sie geben Orientierung. Wehe, wenn die Verankerung reißt, dann werden diese Bojen zu Irrlichtern. Küstenfeuer, jawohl. Ein altes Lied. Dass Christen nicht zu Irrlichtern werden, indem sie das Wort des Lebens fahren lassen. Dass ja die Verankerung nicht reißt oder lockert. Plötzlich geben wir 10 Meter Leine. Und dann ist die Leuchtbeue gar nicht am ursprünglichen Platz, sondern 10 Meter weiter entfernt. Dann ist ja gar nicht mehr richtige Orientierung da. Verankerung im Wort des Lebens, am Wort des Lebens festhalten. Das ist die Voraussetzung, dass wir recht leuchten. Lichter mitten in der Finsternis dieser Welt. Ja, also da könnte man sich ja an den einzelnen Punkten noch lange aufhalten, aber meine Zeit ist abgelaufen. Ich meine die Uhrzeit. Ich hoffe, die andere noch nicht. Durch Gehorsam das Heil wirken, das Heil schaffen. Und das kostet unter Umständen auch Mühe. Versteht ihr die Übersetzung, die Zürcher? Mühet euch darum. Und da steht unter Umständen immer wieder auch einmal ein Ausrufezeichen hinter einem Satz, der mir zugemutet wird. Und dann darf ich jetzt nicht gleich reagieren, ja, aber ist das vielleicht gesetzlich? Ich habe schon lange ein Hörspiel über die Gestalt des Noah. Ist vor vielen Jahren entstanden. Ich finde es sehr gut. Ich habe es im Unterricht schon eingesetzt und man kann bis heute daraus lernen und immer wieder neu daraus lernen, obwohl ich es kenne. Aber die Gestalten, die da gezeichnet sind in diesem Hörspiel, sind so großartig und treffsicher gezeichnet, dass, wie gesagt, ein Lernvorgang immer möglich ist. Da kommt zu dem Noah eines Tages der alte Mann. Er verkörpert sozusagen die Seniorengeneration. Es kommt auch ein junger Mann, es kommt ein reicher Mann und ein armer Mann. Und alle kommen zum Noah, weil dieser sich so eigenartig verhält und mitten auf dem Trockenen ein Schiff baut. Und der alte Mann, der hat so seine Anfragen, Noah, da hört man so einiges von dir und so, das was du hier tust, das ist eine Beleidigung für jeden denkenden Menschen und du tust und die Erfahrung der Erwachsenen, der Alten so ganz in den Wind schlagen, das ist doch unmöglich. Du baust hier auf dem Trockenen ein Schiff, wo ist denn das Segel? Es gibt kein Segel. Ja, wie ist denn das Ruder? Es gibt kein Ruder. Also du verschleuderst das Erbe deiner Söhne, die werden dich noch verklagen. Und so kommt der alte Mann ganz massiv mit seinen Vorwürfen. Und spiel den Beleidigten. Und zwar mit der Begründung, was ihm sein Gott sagt, ist ihm immer wichtiger als das, was wir sagen. Der war hoch beleidigt. Was Gott dem Noah sagt, das heißt ja auch, Noah tat alles, was Gott ihm gebot. Was Gott ihm mitgeteilt hat, was Gott ihm gesagt hat, das war ihm wichtiger als alles andere, als all die Einwände von Reich und Arm und Jung und Alt. Ist ihm wichtiger als das, was wir ihm sagen. Und der alte Mann mit seiner Erfahrung ist dann hochbeleidigt abgezogen. Wichtiger als alles andere, was Gott ihm sagt. Das ist Gehorsam. Tun, was Gott uns sagt. Und das heißt, das Heil wirken.